Ja, ich freue mich auch, da zu sein. Und die Predigt ist nicht das Highlight, sondern alles im Gottesdienst ist das Highlight, wenn wir darin Gott begegnen eigentlich. Und meine erste Frage, die ich mir gerade vorher noch spontan gestellt habe, wie viele Gedanken hatten wir schon jetzt im Gottesdienst, die nichts mit Gott zu tun hatten? Also mich selber hat es natürlich auch erwischt. Und heute Morgen hatte ich ein Lied im Ohr, das heißt Day by Day, also jeden Tag möchte ich ein Stück näher sein an Gott. Das ist ein schönes Lied, ein schöner Wunsch, aber auch weg von meiner Realität. Die Sehnsucht, näher an Gott zu sein, die habe ich, aber diese Sehnsucht, die wächst und schrumpft. Manchmal habe ich diese Sehnsucht mehr, höher, manchmal ist sie niedriger. Und manchmal empfinde ich, dass ich näher an Gott bin und ich empfinde, dass ich weiter weg bin. Und wir sind alle unterwegs und erleben das immer wieder mal, das gehört zum Leben dazu, dass das ein Kampf bleibt, ein Kampf ist. Und interessanterweise lädt uns Amos ein, oder ein Aspekt davon, auf den ich eingehen möchte, ist, er lädt uns dazu ein, näher an Gott zu kommen wieder. Und wir haben schon gehört, Psalm 27,4, ein wunderbarer Psalm, der ganze Psalm, den haben wir die letzte Woche als Leiter auf diesem Zeltlager, wo wir waren in Prat, eigentlich jeden Tag gemeinsam in der Früh gebetet miteinander. Im Wechselgebet, ein wunderbarer Psalm. Ich durfte jetzt eine Woche lang Josef sein und muss jetzt ein bisschen raus aus meiner Rolle schlüpfen. Aber wer ein bisschen nachschauen will, was da so passiert, welche Highlights das sind, welche Kinder das sind, dann dürft ihr gerne auf die Internetseite oder YouTube gehen und Christengemeinden Südtirol eingeben und Zeltlager, dann findet ihr Tagesrückblick-Videos, wo man einfach gute Eindrücke kriegt. Die Geschichte selber ist nicht so inhaltlich drin, weil ja jetzt nochmal eine Woche ist, damit die Kinder, die jetzt hinkommen, nicht schon alles wissen. Aber es war eine spannende, intensive und wertvolle Woche mit dem voraussichtlichen Ergebnis, dass auch wieder ein paar der Älteren in die Jugend kommen werden. Aber so haben mich schon ein paar angesprochen, hat sich auf jeden Fall auch diesbezüglich gelohnt. Und in der Geschichte von Josef, da sehen wir Gottes Souveränität am Wirken, wie er durch die Tiefschläge von Josefs Leben das gebraucht, um einen Weg hinzuführen, wo Josef dann in der Position ist, um Menschen zu retten, aber vor allem auch um seine Familie zu retten, dass sie zu einem großen Volk werden können. Und heute in Amos geht es auch um Gottes Souveränität ein Stück weit, aber nicht darum, dass er diese Souveränität nutzt, um Böses zum Guten zu wenden, sondern dass er sogar bewusst und gezielt Schlechtes bewirkt, um Besseres als Ergebnis zu haben. Also herausfordernd. Aber dieses Psalmwort, ich möchte gar nicht so sehr nur um diese Souveränität reden, sondern ein Aspekt, der in Amos Kapitel 3 bis 6 sind wir heute, vorkommt, ist auch Gottesdienst. Und da möchte ich eigentlich dann hinkommen. Das Psalmwort, das wir gelesen haben vom Angelo, das er vorgelesen hat, da geht es darum, um die Sehnsucht, die der David hat, im Hause des Herrn zu sein, immer. Und das fordert uns nach, zum Thema Anbetung auch nachzudenken. Anbetung noch gar nicht erstmal als Lebensstil, sondern vielleicht erstmal konkret hier im Gottesdienst, ganz praktisch, im Hause des Herrn zu bleiben. Und für David war das der Tempel. Im Amos kommen auch Tempel vor, aber andere. Und er hat natürlich noch mehr damit gemeint, als jetzt nur im Tempel zu sein. Aber was würde David dort machen in diesem Tempel, wenn er dort wäre? Und ich glaube, er würde Gott genießen und er würde Gott einbeten. Und das wird immer im Wechsel sein. Er wird Gott genießen und es wird ihn anbeten. Und im Anbeten wird er Gott wieder mehr genießen. So ein Kreislauf. Und es fordert uns heraus, will ich das überhaupt? Ist es meine Einstellung, wenn ich in den Gottesdienst komme? Also ich bin auch froh, dass der Gottesdienst irgendwann zu Ende ist und ich zu einem späteren Mittagessen wieder heim darf. Ich möchte nicht immer hier bleiben. Und um das geht es natürlich auch nicht, hier im Saal zu sein, und es geht auch nicht darum, fortwährend Programm zu haben. Der Wunsch hinter dem Wunsch ist, Gott nahe sein zu wollen. Und trotzdem fordert mich das auch praktisch heraus, was macht es mit mir, wenn ich in den Gottesdienst komme? Wie komme ich in diesen Gottesdienst? Wie mache ich mich auch bereit, Gott darin zu begegnen? Das ist eigentlich unser Thema heute. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Anbetung in den unterschiedlichsten Aspekten im Gottesdienst wird manchmal zu einem Automatismus. Die unterschiedlichen Elemente, die wir haben, die Bedeutung, die drin vorkommt, die Inhalte, da ist es manchmal schwer, wirklich mit dem Herzen mitzugehen. Wir sind eher mehr Konsumenten, anstatt dass wir mit aktiv die Sachen miterleben. Das Herz ist dann immer mit dabei. Es kann Nebenerscheinungen geben wie Passivität oder Entertainment-Denken. Dieses Lied, das muss mir gefallen oder dieser Prediger, der gefällt mir oder und so weiter. Diese Länge passt für mich ganz gut. Und gibt Dinge, die es uns schwer machen, uns im Gottesdienst vorzubereiten und auszustrecken für Gott. Der Stress am Morgen, die Müdigkeit, falsche Motive, vielleicht auch falsche Überzeugungen über die Elemente, was die bewirken sollen, Gedankenabschweifungen und so weiter. Und von nichts kommt nichts. Ich muss mich bewusst investieren. Ich muss und darf Schritte gehen, die mir helfen, Gott zu begegnen im Gottesdienst, die mich bereit machen für diese Begegnung mit Gott. Und zusätzlich legt Gott mir manchmal Steine ins Leben, die mir wehtun, die schwer sind, die mir aber helfen, wieder wach zu werden und zu sagen, ja, das will ich eigentlich. Wenn ich vielleicht gar nicht mehr im Gottesdienst bin, andere Dinge mich belasten und ich die Nähe gar nicht suche, dass Gott mir Dinge, Steine in meinen Lebensweg setzt, die mich wieder wachrütteln, dass ich wieder anfange, wieder näher sein zu wollen. Und Amos kann uns dabei helfen. Also mein Wunsch ist, ein bisschen Hilfestellung zu geben, damit wir uns für die Begegnung mit Gott im Gottesdienst, aber natürlich im Amos geht es auch noch darüber hinaus, die Begegnung mit Gott beim letzten Gericht, beim Tag des Herrn eigentlich vorbereiten. Und dass wir aber auch tatsächlich näher kommen, dass wir auch ein bisschen praktisch werden. Das Hauptthema im Buch Amos ist gerichtet an das Volk Israel, das Nordreich Israel, die 10 Stämme im Norden. Und es geht um bevorstehendes Gericht, weil sie andere Menschen vor allem ungerecht behandeln. Das ist das Hauptthema, der Hauptgrund. Und im Kapitel 3, die Verse 1 bis 2, lese ich mal vor. Da heißt es, hört dieses Wort, das der Herr gegen euch gesprochen hat, ihr Kinder Israels, gegen das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten herausgeführt habe. Es lautet so, nur euch habe ich ersehen von allen Geschlechtern der Erde. Darum will ich auch alle Missetaten an euch heimsuchen. Hier wird aufgegriffen, dass dieses Volk, das selbst versklavt war, jetzt extrem unfair und ungerecht handelt. Und eigentlich andere ein Stück weit versklavt, sind den Bund mit Gott nicht gehalten und es gibt für Gott ein zu viel. Und wir sehen hier, dieses Volk, das hat eine besondere, eine große Berufung, das geht einher mit einer großen Verantwortung und deswegen, wenn sie dieser Verantwortung nicht nachgehen, mit einer großen Konsequenz. Und insofern können wir vieles davon auf uns übertragen, weil wir als Christen eine große Berufung haben. In Jesus zu sein, in Christus zu sein. Wir haben eine große Verantwortung in der Welt, Salz und Licht zu sein und deswegen auch eine große Konsequenz, wenn wir da Versäumnisse haben. Die Verse 3 bis 8, da geht es dann um allerlei, da geht es eigentlich darum, dass alle Dinge oder viele Dinge haben Gründe, haben Ursachen. There's a reason for the season, sagt man im Englischen. Es gibt einen Grund für diese Saison, für das, was passiert. Und Amos endet dann so ein bisschen in dem Grund, warum er predigt. Er sagt, wenn Gott eine Botschaft hat, egal wie unangenehm sie ist, dann muss ich sie weitersagen. Das ist der Grund, warum er dann predigt und ja, das Volk anspricht. Und in den Versen 9 bis 15 im Kapitel 3, da wird so der erste und der Hauptgrund für das Gericht beschrieben, wegen der Ungerechtigkeit und der Ausbeutung, die sie vollziehen im Volk an den eigenen Leuten für den eigenen Luxus. Und es wird vorhergesagt, es wird Zerstörung kommen und es kommt hart. Vers 10 und 12 bis 12 möchte ich vorlesen. Da heißt: Sie sind unfähig, das Rechte zu tun, spricht der Herr. Sie häufen durch Unrecht und Gewalt ihre Palästen Schätze an. Darum, so spricht Gott, der Herr, der Feind wird kommen und dein Land umzingeln. Er wird deine Macht zu Boden stürzen und deine Paläste werden geplündert. So spricht der Herr. Wie ein Hirte aus den Rachen des Löwen zwei Schenkel oder ein Ohrläppchen rettet, so sollen die Kinder Israels, die in Samarien wohnen, errettet werden. Sie werden nur die Kopfecke des Sofas und den Damast des Ruhebettes retten. Also ein Hirtenbeispiel, das ja auch genannt wird, neben dem Wohnbeispiel. Aber das Hirtenbeispiel fand ich krass. Es klingt erstmal, oh, man wird gerettet, aber was gerettet wird, ist gerade mal ein Stück Fetzen vom Körper des Schafes. Und so ähnlich wird es diesem Volk gehen. Es wird wirklich Gericht sein, es wird Zerstörung sein, es wird hart sein. Die ersten Kapitel waren Gerichtsankündigungen schon. Das Gericht kommen wird, und es war erstmal nicht nur an das Volk Israel, sondern um die umliegenden Völker. Und es wird immer enger wie eine Spirale und in der Mitte dann am Ende eigentlich das Volk Israel. Wie so ein Fadenkreuz, wo die Zielscheibe ist, auf das zielt es eigentlich ab, im Zentrum. Und auch wenn wir nicht selbst das Volk Israel sind, sondern sind wir doch Gottes Volk, dürfen wir dazugehören, und so darf uns die Botschaft in Amos auch persönlich ansprechen. Mich selbst ins Kreuzverhör zu nehmen, mich selbst als Ziel zu nehmen, mit dem Ziel, dass wir gemeinsam, nicht nur ich, sondern wir gemeinsam Gott näher kommen, dass wir nicht das versäumen, was das Volk versäumt hat. Und in Kapitel 3 bis 6 wird dann beschrieben, was dieses Gericht eigentlich hervorprovoziert hat. Was sind die Gründe für dieses Gericht? Und die Gründe sind diese Ungerechtigkeit, Heuchelei, dann aber auch, dass Gott einfach souverän ist und es darf und kann. Dann, dass keine Umkehr ist und dass sie das angekündigte Gericht eigentlich verdrängen und ignorieren. Das sind die Gründe, warum es so hart kommen wird. Das erste, die Ungerechtigkeit. Da möchte ich lesen, einfach einen Vers als Beispiel. Kapitel 5, Vers 12. Denn ich weiß, dass eure Übertretungen zahlreich und dass eure Sünden mächtig sind, dass ihr den Gerechten bedrängt, Bestechung annimmt und die Armen im Tor unterdrückt. Also er kritisiert die Ungerechtigkeit an anderen Menschen, die aktiv begangen wird durch die Leiter des Volkes, durch angefangen von dem König, wo wir später noch dazu kommen, aber auch passiv. In diesen Abschnitten geht es mal um die Kühe von Bachan. Das waren so Edelkühe, könnte man sagen. Und damit gemeint sind Frauen von reichen Männern, die nicht aktiv der Ungerechtigkeit was beitragen, sondern einfach Nutznießer davon sind. Die Luxus genießen und ihren Männern sagen, komm, bring mir noch ein bisschen mehr Luxus. Die selbst nicht aktiv die Ungerechtigkeit durchführen, aber sie doch beeinflussen. Also es geht um Ungerechtigkeit, die angesprochen wird, Unrecht, passiv oder aktiv, das begangen wird. Und wir Christen, wir sollten gegen jede Ungerechtigkeit sein. Das ist Teil von uns eigentlich. Aber nichtsdestotrotz sollen wir insbesondere Augenmerk haben gegen Unrecht an Gott. Und das passiert hier auch. Ungerechtigkeit ist es, den anderen schlechter zu behandeln, als er es verdient, als er es wert ist. Und den Wert von anderen Menschen, den definiert Gott. Aber Gott allein ist derjenige, der den größten Respekt, die größte Anbetung, die größte Liebe und die größte Hingabe verdient. Und trotzdem kommt unsere Anbetung an Gott natürlich zu kurz. Und das ist das größte Unrecht der Weltgeschichte eigentlich, das da ist. Die größte Ungerechtigkeit. Und das sieht man auch im zweiten Grund der Heuchelei, die das Volk hat. Das hängt zusammen. Die Ungerechtigkeit an Menschen hängt zusammen mit wahrer Anbetung. Wahre Anbetung, also wenn man Gott wahr anbetet, dann führt es immer zu Recht, Gerechtigkeit und Nächstenliebe. Das fließt dann heraus. Ich möchte mal vorlesen in Kapitel 5, Vers 21 bis 24. Da wird der falsche Gottesdienst, könnte man sagen, beschrieben. Ich hasse, ich verachte eure Feste und mag eure Festversammlungen nicht riechen. Wenn ihr mir auch eure Brandopfer und Speiseopfer darbringt, so habe ich doch kein Wohlgefallen daran. Und das Dankopfer von euren Mastkälbern schaue ich gar nicht an. Tue nur hinweg von mir den Lärm deiner Lieder und dein Harfenspiel mag ich nicht hören. Es solle aber das Recht einherfluten wie Wasser und die Gerechtigkeit wie ein unversiegbarer Strom. Also Gott hasst ihre Anbetung, weil sie nicht dazu führt, dass ein lebendiger Strom an Gerechtigkeit und Recht hervorfließt dadurch. Und auch wir tendieren natürlich, nicht so krass wie dieses Volk hier hoffentlich, aber auch wir tendieren, im Gottesdienst zu heucheln. Und deswegen ist dann der nächste Schritt, den Gott, oder der nächste Grund, den Gott dann auch hat, ist seine Souveränität. Er selbst richtet und straft. In Kapitel 5, Vers 17: Und in allen Weinbergen wird Wehklage erschallen, denn ich will mitten durch euch dahinschreiten, spricht der Herr. Also er selbst wird Gericht bringen. Er selbst ist verantwortlich dafür. Er bringt das Gericht hervor. Und diesen Aspekt von Gottes Liebe, eigentlich muss man sagen, von Gottes Liebe, der ist weltfremd. Gottes Liebe ist nämlich manchmal wüst. Sie ist hart und unbequem und schmerzhaft, aber nicht einfach aus Spaß und Nutzlosigkeit, sondern wegen einem Ziel, wegen einer Notwendigkeit. In Hebräer 12, 5 und 6 heißt es, denn es ist so, wenn der Herr liebt, den erzieht er streng, und wenn er als Sohn annimmt, dem gibt er auch Schläge. Was ihr ertragen müsst, dient also eurer Erziehung. Gott behandelt euch wie ein Vater seine Söhne. Oder habt ihr je von einem Sohn gehört, der nie bestraft wurde? Gott macht, was immer notwendig ist, um uns zu sich zu ziehen. Und für uns oder auch vor allem für die Welt, wenn sie das beobachten, dann ist das definitiv grenzüberschreitend. Dann ist das eine unvernünftige Art, wie zu lieben. Und diese Liebe ist aber da. So ist Gott. So zeigt er seine Liebe auch. Und sie hat sich ultimativ natürlich zugespitzt gegenüber seinem eigenen Sohn. Dass er ihn leiden lässt, weil es notwendig ist für die Rettung von allen Menschen. Und es macht weltlich gesehen keinen Sinn, das als Liebe zu bezeichnen, aber christlich und biblisch und göttlich macht es Sinn. Aber es ist auch wichtig zu sagen, dass seine Liebe nicht nur extrem in diese Richtung ist, sondern auch viel mehr als die Welt zu bieten hat in die andere Richtung natürlich. Dass sie viel angenehmer und viel wertvoller ist als jede Liebe, die die Welt zu bieten hat. Und hier in Amos, in diesen Kapiteln, sehen wir, dass Gott eigentlich alles probiert hat und doch keine Umkehr erkennbar ist. Im Kapitel 4, die Verse 6 bis 11, gibt es 5 Dinge, die Gott tut, ganz konkret, immer wieder neu, die aber keine Ergebnis bringen. Das erste ist, er hält Nahrung zurück, damit sie hungrig werden. Und ich habe in Klammer dazu gesetzt für mich, damit sie hungrig werden nach ihm. Er stoppt Regen, dass sie Durst bekommen. Durst nach ihm. Er zerstört Felder, sodass sie nichts ernten können, weil nur er ihr Lohn oder ihr Vertrauen sein soll für die Zukunft. Und es wird richtig krass und extrem und wirklich weltfremd, eine wirklich harte Liebe. Er tötet sogar ihre Geliebten, damit sie umkehren, weil er ihr Meistgeliebter sein soll. Und er greift sogar ihr eigenes Leben an, weil nur er wahres Leben ist und gibt. Und es ist krass, dass Gott es darf und Gott es tut. Und sein Ziel ist natürlich nicht Zerstörung, sondern die Wiederherstellung. Und trotzdem fällt es schwer, das zu sehen und wahrzunehmen. Das ist Gott. Das tat er und tut er ein Stück weit auch heute noch. Er blockiert dieses Volk immer wieder auf der Suche nach Glück ohne Gott, damit sie merken, ihr Glück in Gott zu finden. Damit sie leben. Und weil es so schwierig ist zu verstehen oder zu begreifen, habe ich für mich ein Bild gefunden, das mir ein bisschen hilft, es besser annehmen zu können, diesen Aspekt von Gottes Liebe. Stellt euch vor, es gibt einen Wilderer, hier hinten in den Bergen und ein Bär läuft rum und er stellt Fallen auf, in die der Bär tappt. Fallen mit so richtigen Zacken, die so richtig sich ins Fleisch reinschneiden und der Bär tappt hinein und wird gefasst. Und der Ranger, der auf die Bären und den Wald aufpasst, der möchte den Bär befreien. Aber der einzige Weg, wie er diese Falle öffnen kann durch den Mechanismus, ist es, die Falle noch ein Stück weit mehr zuzudrücken, damit sie aufgehen kann. Und so ähnlich, glaube ich, ist es mit dieser Liebe Gottes, dass er Leid und Schlimmes zulässt und bewusst bringt, dass wir aus unserer Perspektive, aus der Perspektive des Bäres erstmal nicht verstehen können. Aber schlussendlich eigentlich notwendig ist, um befreit zu werden. Damit sie leben können. So heißt im Kapitel 5, Vers 4 zum Beispiel, denn so spricht der Herr zum Haus Israel, sucht mich, so werdet ihr leben. Oder im Vers 14, sucht das Gute, nicht das Böse, damit ihr lebt. Dann wird der Herr, der Gott der Herrscharen, so mit euch sein, wie er es immer sagt. Wir können singen, näher zu dir, mein Gott, aber nur wenn wir uns darauf einlassen, dann wird es auch Realität. Das Ziel Gottes ist, mehr von sich zu geben, sich mehr zu verschenken an sie. Oder mit Jesu Worten, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und man merkt in diesen Abschnitten, Gott muss um meine Heiligkeit bzw. muss um meine Sünde ernster besorgt sein, als ich es oft bin. Wir müssen Sünde ernster nehmen und gleichzeitig Gnade größer schätzen. Und die jetzigen Leiden, die sollen dazu beitragen, uns als geliebte Söhne und Töchter, dass wir als geliebte und Söhne und Töchter zu Gott gebracht werden. Aber wenn wir es ablehnen, dann werden wir am Tag des Herrn als Richter gegenübertreten. Und die Leiden werden dann noch viel, viel schlimmer sein natürlich. Und deswegen der Aufruf von Amos, was zu lernen daraus. Das nicht zu verstreichen zu lassen, wie das Volk es bisher getan hat. Ganz oft hat Gott Dinge gebracht, Steine gebracht, aber sie sind nicht umgekehrt. Und das ist dann der weitere Grund, warum das Gericht jetzt endgültig und hart kommt, keine Umkehr. Im Vers 10 heißt doch, seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Und deswegen kommt dieses Gericht. Sie haben den Fehler der Gleichgültigkeit begangen, dass ihnen egal war, wie es den anderen geht. Sie haben sich selbst bereichert. Sie haben den Fehler gemacht, nicht richtig anzubeten, sondern einfach halbherzig dabei zu sein und eine Show abzuziehen. Sie haben den Fehler gemacht, sich nicht zu erinnern, was Gott getan hat und daraus Lektionen zu lernen. Und sie haben den Fehler gemacht, sich rückblickend nicht vorzubereiten auf diese Begegnung mit Gott. Sie sind der Lüge hineingefallen, der Selbstgerechtigkeit, der Religion und der Lüge des kurzen Vergnügens. Und es ist der fünfte Grund, ihre Verdrängung. Im Kapitel 6, im Vers 3, 4 und 7 möchte ich vorlesen. Ihr meint, ihr könnt den Tag des Unheils hinausschieben und bringt doch den Thron der Gewalttat immer näher. Sie liegen auf elfenbeinernen Betten und strecken sich auf ihren Ruhelagern aus und verzehren Fettschafe von der Herde weg und Kälber frisch aus dem Maststall. Und dann 7. Darum sollen sie nun an der Spitze der Weggeführten in die Gefangenschaft wandern und das Jauchzen der Schlemmer wird verstummen. So kann es enden, aber so muss es nicht enden. Wir sehen hier erstmal, es gibt gute Gründe für Gottes Gericht. Und wir haben ja ganz am Anfang über einen Gottesdienst geredet und es gibt schon kleine Anwendungen, die wir da übertragen können. Über das Thema Ungerechtigkeit. Mit welcher Einstellung und welchem Bewusstsein gegenüber Gott komme ich denn in den Gottesdienst? Habe ich das Bewusstsein, dass Gott anbetungswürdig ist? Komme ich mit Respekt? Möchte ich ihm Ehre erweisen? Wie wichtig ist mir das Wesentliche und wie wichtig ist mir das Nebensächliche im Gottesdienst? Natürlich auch, wie sieht mein Leben aus zu dem, was ich sage, wie es aussehen soll? Dann aber auch, wie ernst nehme ich, was ich singe? Wie ernst nehme ich, was ich höre? Wie ernst gehe ich mit meiner Sünde um, wenn ich konfrontiert werde? Nehme ich Gottes Signale wahr? Spüre ich und höre ich seine Stimme in meinem Alltag, aber auch im Gottesdienst, wenn ich konfrontiert werde? Wenn ich wachgerüttelt werde? Wie konkret setze ich um, was mir bewusst wird und was ich mir vornehme? Oder ein bisschen von der Verdrängung. Was muss für mich im Gottesdienst bequem sein? In der Liedwahl, im Prediger, in der Länge? Ein paar kleine Dinge. Mach dich bereit, deinem Gott zu begegnen. Die Israeliten, das Nordvolk, das war nach wie vor religiös. Sie haben täglich Opfer gebracht, sie haben Spenden gegeben, sie haben Dankopfer gemacht, mehr als notwendig. Und im Nordreich herrschte trotzdem eigentlich äußerer Wohlstand, aber geistlich eigentlich wirklich eine Not. Eigentlich schlimmer Zustand. Obwohl sie eigentlich Gottesdienst gefeiert haben. Und der Grund oder der Anfang hat angefangen mit der Trennung überhaupt erstmal. Dass man sich getrennt hat von dem anderen, vom Südreich, Juda. Und der König, der das gemacht hat, der Jerobeam, der hat dann dafür gesorgt, dass sein Volk, die Nordstämme, nicht nach Süden gehen müssen, nicht nach Jerusalem gehen müssen, um Gott anzubeten, sondern im eigenen Reich bleiben. Und deswegen hat er zwei neue Tempel errichtet, in Dan und in Bethel. Und gerade Bethel ist im Buch Amos im Kreuzverhör eigentlich, weil das so das Zentrum der Anbetungsstätte vom Nordreich geworden ist. Dieser König hat zwei Tempel gebaut und der Fehler war eigentlich, Gott hat gesagt, mein Tempel soll in Jerusalem stehen und nicht irgendwo anders. Man könnte sagen, ja, eine Kleinigkeit. Er hat Kälber hineingesetzt, die jetzt nicht die Kälber sind wie bei im Exodus, wo sie am Berg Sinai sind, die sie angebetet haben. Es ist nach wie vor ein Tempel, wo eigentlich Gott angebetet wird, aber trotzdem sieht man schon Abweichungen. Man ist nicht so ganz konsequent. Die Priester, die eingesetzt worden sind, waren nicht nur Leviten, das waren auch andere. Man wird ein bisschen legerer. Und auch die Festzeiten, die es gab, die Gott gesagt hat, dann sollt ihr dieses Fest feiern, wurden ein bisschen abgeändert, die Zeiten wurden ein bisschen geändert, es kamen vielleicht neue Feste dazu. Und trotzdem hat man Gott dort angebetet. Es ging um einen anderen Gott, es war ein Ort der Anbetung, aber man merkt, es war nicht wirklich in Wahrheit. Es fehlt was von dem Aspekt der Wahrheit, wie Gott es eigentlich wollte. Und diese kleinen Schritte haben große Auswirkungen gehabt aufs Leben des Volkes, dass diese Ungerechtigkeit wachsen konnte. Und obwohl sie eigentlich Gott angebetet haben, hatten sie doch Götzen. Ihre Selbstgerechtigkeit und ihr Luxus, könnte man sagen. Und ihr Lebensstil passte nicht zu ihrer anscheinenden Anbetung. Und so kommen diese Israeliten eigentlich nach diesem Ort, nach Bethel, mit dem Leben, das voller Dreck ist, voller Religion, die leer ist, die tot ist, die losgelöst ist eigentlich von der Verbindung zu Gott und losgelöst ist eigentlich von Wahrheit. Und im Kapitel 4, Vers 4 ist eigentlich die reinste Ironie, die der Amos dann beschreibt, wo er sagt, geht nur nach Bethel und sündigt. Und in Gilgal sündigt noch mehr. Bringt nur jeden Morgen eure Opfer und am dritten Tag eure Zehnten. Verbrennt nur gesäuerten Dankopfer und ruft freiwillige Gaben aus, damit man es hören kann. Denn so habt ihr es gern. Also es ist reine Ironie. Macht ruhig weiter so, macht ruhig weiter so. Und die Konsequenz ist, das Gericht scheint unausweichlich zu sein. Und doch gibt es hier noch, und am Ende vom Amos dann nochmal, sowieso nochmal eine letzte Hoffnung. Im Vers 12, im Kapitel 4, heißt es, darum will ich so mit dir verfahren, Israel, erstmal die Warnung, weil ich den so mit dir verfahren will, so mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Er sagt, es gibt Gericht, ich werde euch strafen, aber ihr dürft euch für dieses Gericht nochmal vorbereiten. Ich gebe euch die Chance, ihr habt jetzt alle Möglichkeiten vertan, einen richtigen Gottesdienst zu feiern, aber bevor ich jetzt abrechne, macht euch bereit, wenn wir uns begegnen, vielleicht gibt es auch nochmal ein bisschen Gnade für euch. Macht dich bereit. Was sie tun müssen, ist aufzuhören, fortzufahren mit dem, wie sie bisher leben. Dass sie aufhören, scheinbar fromm zu sein, aber es nicht wirklich sind. Dass sie aufhören mit der Ungerechtigkeit, dass sie sich abwenden von der Liebe des Wohlstandes und hinwenden zur Liebe für die Armen. Dass sie ihre Herzen ausrichten auf das, was wahr ist. Und sagen, okay, wir wollen Gott in Wahrheit anbeten und deswegen gehen wir nach Jerusalem und machen so, wie es Gott es möchte. Und dass sie ihre Sünden also ablegen und ja in Wahrheit Gott suchen. Und Wege, sich vorzubereiten, Gott zu begegnen für uns heute, kann als erstes sein, dass man sagt, ich will Teil einer wahrheitsliebenden Gemeinde sein, die Menschen dient. Wo die Bibel einen hohen Stellenwert hat, wo man um Wahrheit ringt, wo man sie versucht klar zu kommunizieren und aber auch, wo man Aufgaben fokussiert ist, wo man sagt, okay, wir haben einen Auftrag als Gemeinde, Salz und Licht zu sein. Und ich weiß, wir haben natürlich Luft nach oben als Gemeinde, aber jeder von uns darf dazu beitragen, dass das mehr Realität wird. Aber wenn unsere Gemeinde nicht so wäre, dann wäre es dran, eine andere Gemeinde zu suchen. Dann das Zweite, was man tun kann, ist Sünde ablegen. Für den Weg näher zu Gott. Sünde ablegen, sie zu bereuen, sie zu bekennen. Die reichen Leute Israels, die haben versucht, beides unter einen Hut zu kriegen. Sie haben versucht, Gott anzubeten und gleichzeitig Sünde in ihrem Leben zu behalten. Aber dann wird Anbetung leer und nur mehr eine Routine. Aber das Gute ist, am Sonntagmorgen empfängt Gott auch den dreckigsten Sündern mit offenen Armen, wenn er bereut und Jesus vertraut, dass er ihn reinigt. Aber Gott lässt sich nicht täuschen und lässt sich auch nicht spaßen. Er sagt, wer lauwarm ist, den spucke ich aus. Und deswegen gibt es auch gerade beim Abendmahl eine Warnung. Das nicht einfach leichtfertig zu nehmen, sondern ernsthaft, sich selbst zu prüfen. Und das heißt in der Bibel, wer das nicht tut, der kann damit rechnen, dass er krank wird oder sogar stirbt. Und ich glaube, das ist auch heute noch real, nur sind wir uns dessen vielleicht nicht so bewusst. Dann, wie kann man sich noch vorbereiten? Welchen Weg kann man noch gehen? Nimm wahr, was Gott dir durch deine Umstände sagen will. Im Kapitel 5 gab es 5 spezifische Dinge, die dem Volk Israel passiert sind. Diese Dürre, also kein Essen, kein Trinken, die eigenen Leute, die gestorben sind, wo Gott ihnen was sagen möchte, was mitteilen wollte, ihre Aufmerksamkeit gewinnen wollte. Aber sie haben nicht darauf reagiert. Und dass sie nicht darauf reagiert haben, dass sie nicht gehört haben und nicht reagiert haben, das kommt noch ein bisschen auf die Rechnung drauf. Aber Gott macht es auch in unserem Leben, in deinem Leben, dass er dir Botschaften sendet, deine Umstände gebrauchen möchte, um dich zu ihm zu ziehen, um dir bei dir die Sehnsucht zu wecken, Sehnsucht nach ihm zu haben. Um dich zu ihm zu ziehen. Und dann das Vierte ist, Herzensbewegung näher zu Gott. Zu mir umkehren meint ja nicht, dass es was Körperliches ist. Das heißt ja nicht, dass das Volk Israel deswegen öfter in den Tempel gehen soll. Sie sind ja schon eigentlich täglich dort. Das heißt nicht, öfter hinzugehen, umzukehren und wieder hinzugehen, also körperlich, sondern es ist eine Bewegung des Herzens, die es braucht, Gott zu begegnen. Matthäus 15,8 sagt Jesus, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber sein Herz ist weit von mir weg. Und genau um das geht's. Die Vorbereitung, die wir brauchen, ist eine Bewegung des Herzens von weit zu nah. Und es wird nicht gemessen in Zentimetern, sondern es wird gemessen mit dem Maßband der Aufmerksamkeit, zum Beispiel. Und es fängt damit an, ob ich samstags schon aufmerksam bin auf Gott. Oder ist Gott gar kein Thema in meinem Leben? Dass ich samstags schon an ihn denke. Dass wir aufmerksam werden im Gottesdienst, nicht durch die Qualität des Gesangs, sondern dass wir aufmerksam werden wegen des Inhalts, den ich singen möchte. Dann mit dem Maßband des Fokuses wird es gemessen. Ja, ich will an Gott denken, aber ich werde abgelenkt. Wo ist mein Fokus? Was kann mir helfen, diesen Fokus zu haben, dass es um Gott geht? Mit dem Maßband des Begehrens wird es gemessen, dass ich Sehnsucht habe nach Gott, dass ich leidenschaftlich Dinge tue für Gott. Dass ich nicht komme und sage, okay, es gehört dazu, in den Gottesdienst zu gehen, sondern dass ich mit einer Sehnsucht komme und mit einer Leidenschaft komme und die Dinge tue und da anwesend bin. Es wird gemessen mit dem Maßstab des Vertrauens und der Hoffnung. Gehen meine Gedanken in die Sorgen von morgen? Oder schaue ich, okay, schaue selbst, wo ich bleibe? Oder ist mein Maßstab, dass ich Gott vertraue und Hoffnung in ihn setze? Und dann auch im Maßstab des Genusses. Nicht mehr Genuss im Mittagessen oder im Film oder nicht im Inhalt der Predigt, dass es angenehm ist, sondern im Genießen, dass Gott anwesend ist und dass ich ihm begegnen kann in all diesen Elementen. Und diese Maßstäbe, die können wir nicht provozieren. Wir können Schritte gehen, die beitragen. Ich glaube, wir wollen Gott begegnen. Wir wollen Gemeinschaft mit ihm haben. Wir wollen von ihm hören. Wir wollen uns ausrichten auf ihn. Aber ich nehme an, dass es uns auch schwer fällt, diese Herzensvorbereitung zu machen. Und deswegen dürfen wir Jesus schon vorm Gottesdienst einladen. Komm, wirke du. Komm, hilf mir, mich auf dich auszurichten. Und praktische Dinge, die helfen können. Der morgige Tag fängt mit dem heutigen an. Orientiere dich schon am Samstagabend auf Gott. Fokussiere dich schon am Samstagabend auf Gott. Lese etwas in seinem Wort. Hör ein Lied an, Anbetungslieder. Geh mit dem Bewusstsein schlafen, dass du dich vorbereitest, morgen in den Gottesdienst zu gehen, um gemeinsam Gott zu begegnen. Also geh auch frühzeitig ins Bett. Steh rechtzeitig auf, dass du möglichst wenig Stress hast. Beginne den Morgen schon im Suchen nach Gott. Und wenn du in den Gottesdienst kommst, dann macht es einen Unterschied, ob ich drin sitze und warte, wie ein Theaterstück anfängt, ob ich drin sitze in dem Bewusstsein, okay, wir und ich begegnen jetzt Gott. Und ich möchte mich darauf vorbereiten. Und ich werde still und sage, Gott, ich möchte dir jetzt begegnen. Ich möchte dir singen. Ich möchte auf dich hören. Hilf mir dabei. Und allein dieses Bewusstsein, anders still zu sein, macht schon einen großen Unterschied. Und wenn wir zu spät kommen und es passiert, dass wir zu spät kommen, dann achte ich darauf. Ist gerade ein Moment der Stille und den gönne ich den Leuten drin und ich komme hinein, wenn es nicht stört. Und dann sei aktiv. Sei ein aktiver Anbeter. Sei es jetzt im Singen, sei es in das, was gelesen wird, sei es im Gebet, sei es in der Stille, sei es in der Predigt. Sag, Jesus, ich komme zu dir und ich singe dir jetzt. Ich bete zu dir. Ich komme und höre. Ich bin jetzt in deiner Gegenwart. Ich lasse mich nicht treiben von dem, was vorne passiert, sondern ich bin selbst aktiv. Ich bin selbst der Hauptverantwortliche. Die Predigt kann besser sein, aber ich höre aktiv zu. Ich möchte dran sein am Ball und ich möchte hören, was du mir zu sagen hast. Ich lasse mich nicht treiben, nein, ich komme, ich singe, ich höre, mein Gott. Das soll uns bewegen. Ich möchte schließen mit einem Wort aus der Offenbarung. Offenbarung 3, Vers 20, wo Gott einer Gemeinde sagt, merkst du nicht, dass ich vor deiner Tür stehe und anklopfe? Wer meine Stimme hört und mir öffnet, zu dem werde ich hineingehen und wir werden miteinander essen, ich mit ihm und er mit mir. Oder in einer anderen Übersetzung heißt, wir werden Abendmahl feiern. Und der Ort, wo wir Abendmahl feiern, ist primär eigentlich im Gottesdienst. Und Gott lädt uns ein, Jesus lädt uns ein, näher zu kommen an ihn. Dass wir Gottesdienste nicht verstreichen lassen, sondern sie wirklich nutzen zu wollen. Ausgerichtet, fokussiert auf ihn und zu profitieren, um uns wirklich reinigen zu lassen und Begegnung mit ihm zu haben, dass wir näher herankommen. Ich bete noch. Herr, du musst uns immer wieder neu zu dir ziehen und wir danken dir, dass du das tust. Und ein bisschen vorsichtig möchten wir auch sagen, wir sind dir dankbar, dass du das auch auf unangenehme Weise tust. Dass wenn wir wegdriften, aus guten und schlechten Gründen, dass du uns Dinge erleben lässt, Dinge in unser Leben setzt, die vielleicht unangenehm sind, aber sie mitwirken dürfen, dass wir dich wieder neu suchen wollen, dass wir dich neu begehren wollen. Ich danke dir, wo du das schon in meinem und in unserem Leben getan hast. Nichts Besseres kann uns passieren, als näher zu dir zu kommen. Ich weiß, dass diese Sehnsucht in mir mal stärker und mal schwächer ist. Und ich möchte dich bitten, dass du sie immer wieder neu intensivierst. Dass ich dich suchen möchte, dass ich in einem heiligen Bewusstsein in den Gottesdienst komme. Dass es etwas Wertvolles ist, was Besonderes ist. Dass es ein Highlight ist, Gottesdienst zu feiern. Aber dass es nicht nur dann im Gottesdienst ist, sondern was ist, was mein ganzes Leben sich ja durchträgt, Realität ist. Hilf mir, mich auch immer wieder neu, praktisch und konkret für die Begegnung mit dir vorzubereiten. Hilf mir, bewusst und aktiv im Gottesdienst zu sein. Nicht Konsument zu sein, sondern Akteur zu sein. Herr Jesus, wir wollen dir begegnen und wir danken dir, dass wir das heute auch schon durften und noch weiter tun dürfen. Amen.